Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, eine Solo-Podcast-Folge, wo es um insgesamt vier Sachen gehen wird. Das erste ist der Paragraph 14a INWG. Da habe ich einen LinkedIn-Beitrag gemacht, der ja relativ viel kommentiert und bearbeitet worden ist. Dann geht es um den zweiten Beitrag, den Gasspeicherfürstand. Da haben wir eine Umfrage gemacht. Gucken wir mal drauf, was die Ergebnisse da sind. Dann geht es um Vorträge, die ich die letzte Woche gehalten habe und nochmal um die Haufe Masterclass, die ich gerade vorbereite. Lass uns starten mit dem Paragraph 14a INWG. Ich hatte nochmal einen Beitrag gemacht, nachdem ja das LOMA-Projekt schon durch war, weil Paul auch seine Masterarbeit jetzt beendet hat und wir das Kolloquium hatten. Ich das nochmal zum Anlass genommen habe, dass ich da nochmal irgendwie was raushau, weil Paul das echt klasse gemacht hat. Er hat dafür Husum die Elektrofahrzeuge simuliert, geschaut, wo es da Netzengpässe gibt, wie ein Abriegeln der Elektrofahrzeuge helfen kann. Und das Ergebnis war, dass relativ wenig notwendig ist. Und da gab es ein paar spannende Kommentare. Ich muss lachen, weil ich den ersten schon wieder sehe. Und ich kann die Namen ruhig sagen, weil im Grunde das bei LinkedIn ja sichtbar ist. Der Eike Heuer aus Flensburg von IO Dynamics schreibt, ich glaube, die Steuer nach Paragraph A wird von den Netzbetreibern einfach nicht genutzt werden. Lieber lassen sie den Trafo abbrennen, als sich den Papierkram und Netzausbau nach einem Eingriff anzutun. Ja, das ist ein Thema, und der Beitrag geht noch weiter, das auch sinngemäß sagt, für die paar Eingriffe ist das echt übertrieben. Das ist ja auch im Grunde Forschungsergebnis, das rausgekommen ist, dass im Augenblick so gut wie nichts an Regelung notwendig ist. Es gibt da auch so ein Transparenzportal, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht, wo bisher auch noch gar kein einziger Eintrag drin ist. Das heißt, bisher ist auch nicht viel verpasst worden. Ein Stück weit hat er natürlich recht, wenn er sagt, dass da ganz schön viel Wind um was gemacht wird, was jetzt eigentlich noch gar nicht so notwendig ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Städte gibt, wo es mehr notwendig ist. Und ich glaube auch, dass wir immer den Ausbau der Elektromobilität und auch den Ausbau der Wärmepumpen wie immer unterschätzen. Das ist ja immer bei so Entwicklungen, die dann halt so durch die Decke gehen, wo im Grunde so ein exponentielles Verhalten vorliegt. Das hat Einstein schon gesagt, das kann unser Verstand nicht greifen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da in Zukunft was brauchen. Ich fand den Kommentar aber einfach cool, dass nichts im Augenblick passieren wird. Da war auch noch ein Kommentar dazu, dass natürlich, und da gebe ich auch recht, die Netze im Augenblick so viele Reserven haben, dass da schon einiges schiefgehen muss, dass da was passiert. Lass uns über den Füllstand der deutschen Gasspeicher sprechen. Das war eine Umfrage, die ich gemacht habe. Da waren die Antworten überhaupt nicht eindeutig. Die Umfrage läuft auch noch. Da waren irgendwie so 31% dafür, den Markt einfach handeln zu lassen. Also die Mehrheit sagt, wird schon irgendwie funktionieren. 21%, das war die geringste Zahl, aber man sieht ja schon fast gleich verteilt, sagen, dass wir eine staatliche Gasreserve brauchten. Und die anderen beiden Optionen haben jeweils 23%. Füllanreize verbessern oder Füllpflichten verschärfen, was ja beides in die gleiche Richtung geht, ehrlicherweise. Das eine ist halt mehr eine Verordnung, das andere ist halt mehr so ein Anreiz, den man da schaffen würde. Das heißt, die teilgenommen haben, sind sich da uneinig. Ich fand tatsächlich die Kommentare recht spannend. Frank Morio hat geschrieben, der ist selbstständiger Berater und freier Mitarbeiter bei 3 Energy Consulting. Und ach, habe ich gar nicht gelesen, retired from ExxonMobil, also hat eine fossile Vergangenheit an der Stelle. Er schreibt, für mich hängt die Beantwortung dieser Frage auch davon ab, ob die Speicher in einem kalten Winter nur benötigt werden, um durch die Bereitstellung von Gasmengen die Preisvolatilität zu beschränken, das ist das eine, oder, ich überspringe ein bisschen was, dass die notwendige Kapazität wirklich gebraucht wird zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Und das ist natürlich schon ein Thema. Ich glaube, wenn es nur darum geht, irgendwelche Preisspitzen zu kappen und sonst was, ist das nett, dass es da diese Gasspeicherreserven gibt? Ich bin der Meinung, es geht eher darum, dass wir damit die Versorgung sicherstellen sollten. Ich glaube, für das andere sehe ich jetzt, gut, auch da ist ja mittlerweile der Staat an manchen Stellen aktiv, dass Preisspitzen durch staatliche Eingriffe dann reduziert werden, indem halt Reservekraftwerke gestartet werden. Das gibt es auch. Ich halte es aber schon für sinnvoller, tatsächlich die Versorgungssicherheit damit sicherzustellen. Mein Gefühl. Gleichzeitig kann ich gar nicht sagen, ob nicht eventuell ein Teil der Kapazität tatsächlich auch dafür eingesetzt wird, dass, wenn die Preise besonders hoch sind, es gesagt wird, okay, und jetzt wird bitte entladen. Das ist eine gute Frage. Mein Kollege Bernd Müller sagt an der Stelle, auch von der Uni Flensburg, oder er ist von der Uni Flensburg, ich bin ja in der Hochschule, der Markt hat ein falsches Anreiz für seinen einzigen Teilnehmer geschaffen, indem niedrige Füllstände im kommenden Winter hohe Preise und damit Gewinne sichern. Hohe Gaspreise jetzt schaffen andererseits keinen Anreiz, den Speicher zu befüllen. Der Markt ist falsch konstruiert und der Staat muss bessere Regeln schaffen, beziehungsweise das Speicherwesen verstaatlichen. Ob das Speicherwesen am Ende verstaatlicht werden muss, da würde ich mit ihm nochmal darüber diskutieren. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass die Regeln irgendwie angepasst werden müssen, dass es nicht, ich sag mal, so sein kann, dass wir einerseits uns wünschen, dass Mindestfüllstände erreicht werden, auf der anderen Seite es dann aber keine hinreichenden Anreize oder Pflichten gibt, es tatsächlich zu tun. Und das ist natürlich dann ungeschickt. Und der Jörg Meyer, den habe ich noch ein Stück weit eben recherchiert, bin aber auch in so ein kleines Rabbit Hole fast gefallen. Der hat mal ein Exit hingelegt, irgendwie vor 16 Jahren, ist jetzt Privatier. Er hat sinngemäß gesagt, die Frage Markt oder Staat greift zu kurz. Der Staat ist schon beides. Er appelliert an Händler und zur Einspeicherung und besitzt gleichzeitig Netze, Stadtwerke und Beteiligung, über die er an Strompreis, Netzentgelt, Konzession und Dividende verdient. Und jetzt hat er einen neuen Begriff eingebracht, Fiskonopol. Das habe ich jetzt auf der weiterführenden Seite einmal recherchiert. Ein Fiskonopol, finde ich großartig, dass man so eine Wortkreation macht, ist die Verschmelzung aus Fiskus und Monopol. Das heißt, er hat das sinngemäß daran beispielhaft erklärt, dass zum Beispiel auch bei den Stromnetzen und auch bei den Gasnetzen das ja auch so ist, dass die Kommune im Grunde über die Konzessionsverträge das Wegerecht vergibt und sich dadurch natürlich Zins, Dividende und so weiter wie ein Lehnsherr reinholt. Und das haben wir natürlich da auch, dieses Thema, dass wir an der Stelle natürlich schon größtenteils staatliche Institutionen haben. Das sind ja nun mal viele Stadtwerke. Jetzt bei den Großunternehmen, er hat das da in der weiterführenden Liste auch aufgeführt, dass sie im Grunde auch bei den Übertragungsnetzbetreiber, da bin ich jetzt im Strom jetzt aber, natürlich auch große staatliche Einflüsse mit da sind, weil die KfW, da habe ich auch einen anderen Podcast letztens gehört, natürlich mittlerweile große Anteile hält, aber auch natürlich ausländische Fonds, die da rein investieren, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass mit diesen Netzen Geld verdient wird. Und insofern, ja, ist das schon schwierig an der Stelle. Ich bin mir auch manchmal unsicher, was jetzt da besser ist. Ob jetzt man sagen sollte, okay, komm, das ist eine hoheitliche Aufgabe, lass den Staat das wieder machen, weil dann wissen wir ja oder befürchten wir, dass es wahrscheinlich ineffizient wird. Da bin ich tatsächlich selber gerade hin und her gerissen, was da der richtige Wert ist. Er hat auch noch mal auf einen Artikel hingewiesen vom Jürgen Reinert. Der hat jetzt nichts bei mir geschrieben, das ist der CEO von SMA, also Wechselrichterhersteller. Der hat sinngemäß gesagt, solange Deutschlands Energiesystem von importierten fossilen Energieträgern abhängt, bleiben wir spielbar geopolitischer Entwicklung, globaler Märkte und kurzfristiger Preisbewegung. Das glaube ich auch. Er hat natürlich dann eine andere Agenda im Hintergrund. Er sagt natürlich ganz klar, ja gut, wir brauchen mehr PV, mehr Wind, ist natürlich sein Geschäftsmodell, er hat natürlich da Interesse dran. Und ich glaube auch, wenn wir tatsächlich, und wir sprechen oft über Resilienz und Versorgungssicherheit und sonst was, wenn wir da tatsächlich die Speicher etwas mehr befüllen, kommt da manchmal auch ein bisschen mehr Ruhe rein, dass man da halt einfach nicht so hektisch Entscheidungen treffen muss, wenn man weiß, okay, man hat halt jetzt noch Erdgas für 90 Tage oder sowas. Da ist man dann entspannter, als wenn man da immer so unter Druck steht und dann irgendwie direkt was machen muss. Also insofern spannende Diskussion, spannend auch, was der Jörg Meyer alles auf seinem Blog, würde ich es mal nennen, da geschrieben hat über Beteiligung, welche Stadtwerke wie viel kommunale Anteile haben. Fand ich auch mal interessant zu lesen. Es waren also deutlich über 50%, ich glaube, und wie viele Stadtwerke dann, also eher in Richtung 100%, um die Zahl nochmal zu konkretisieren, wie viele Stadtwerke dann aber auch in den jeweiligen Netzen aktiv sind. Das war auch alles deutlich über 50%, sowohl im Wasser als auch im Strom, als auch im Gas und auch bei der Fernwärme natürlich sowieso. Das heißt, das sind natürlich schon Strukturen, die wir da haben, die einem, verwende den Begriff nochmal, Fiskonopol ähneln, wo der Fiskus und das Monopol eng beisammen sind. Dann nochmal so ein kleiner Ausblick, was bei mir aktuell läuft. Ich habe letzte Woche zwei Vorträge gehalten. Der eine war auf der Insel Pelvorm, da habe ich mich auch direkt in die Nesseln gesetzt. Ich hatte beim Vorabessen dann irgendwie gesagt, echt peinlich, was eigentlich der Unterschied zwischen der Hallig und der Insel ist, weil mit meinem beschränkten Geografiewissen dachte ich immer, wir hätten drei Inseln in Deutschland. Und das sei Sylt, Amrum und Föhr. Und habe dann gleich zu hören bekommen, okay, und Pellworm, wo ich gerade bin, das ist die vierte Insel, bitteschön. Wo ich auch weiß gar nicht, Helgoland ist auch eine Insel, aber Hochseeinsel wahrscheinlich. Deswegen sitzt sie da nicht mit rein. War insgesamt sehr schön. Ich durfte den Vortrag halten im Rahmen der 11. Energie- und Klimawoche auf der Insel Pellworm. Ganz nette Leute da, die haben sich ja schon in den 90er Jahren aufgemacht, die Insel erneuerbar zu gestalten. Sie wollten auch mal in Richtung Autarkie, das war aber relativ schnell klar, dass das schwierig wird, haben da viel Windkraft installiert. Eine Biogasanlage hatten sie im Einsatz, Photovoltaik überwiegend auf den Gebäudedächern, sind da jetzt aber tatsächlich ein Stück weit ins Hintertreffen gekommen, einfach deswegen, weil die Biogasanlage jetzt ausgelaufen ist, die 20-jährige Förderung. Da stehen sie mit dem Rücken zur Wand, das Ding ist jetzt ausgeschaltet. Bei der Windkraft ist es so, dass es eine Landesentscheidung gibt, dass auf den Inseln bitte keine Windkraftanlagen mehr bleiben, also mehr errichtet werden dürfen. Das heißt, die, die da sind, dürfen stehen bleiben, aber da können sie auch kein Repowering machen. Schwierige Lage für die im Augenblick. Was cool war, ich habe ja immer in meinem Vortrag diesen Aspekt mit drin, flexible Strompreise. Das ist ja dann so ähnlich wie bei den flexiblen Tankstellenpreisen. Und als ich die Frage gestellt habe, dachte ich, ich höre nicht richtig, auf Pellworm gibt es keine schwankenden Benzin- oder Dieselpreise. Das ist genau so, wie ich das für sinnvoll erachte. Da kommt einmal die Woche der Tankzug, da macht der Inhaber der Tankstelle den Preis außen ran und sagt, okay, Diesel kostet die Woche 2,02 €, fertig. Das heißt, bis die neue Ladung kommt, ist der Preis fix. Das heißt, in dem jetzigen Regime, was ja auch irre ist, muss man wieder zugeben, wo ja im Grunde um 12 Uhr dann immer die Preise angehoben werden an der Tankstelle und dann im Laufe des Tages wieder runtergehen, ist es jetzt immer so, dass er nachmittags dann immer einen unfassbar günstigen Preis hat, wobei das auch irrelevant ist, also im Vergleich zu den Preisen auf dem Festland, aber es fährt ja keiner mit der Fähre rüber, um sein Auto dann zu tanken, weil es auch klar ist, dass am nächsten Morgen er wiederum relativ teuer ist. Ach genau, nachmittags wird man sowieso nicht rüberfahren, weil das ist natürlich auf dem Festland teurer, weil es bei ihm ja immer konstant mehr oder weniger ist. Aber das ist total schlüssig, sinnvoll. Die haben einfach eine Woche einen konstanten Preis. Die verstehen das gar nicht, was wir am Land da machen, dass wir da im Grunde immer so eine Rallye machen, mittags hoch und dann wieder im Tagesverlauf runter. Die haben einfach den Durchschnittspreis und dann, wenn der Tank zukommt, wird der Preis geändert. Fand ich großartig. Was nicht so großartig war, ich hatte ja mit meinem Bühnencoach, dem Lutz Langhoff, vorbereitet, dass ich da einfach noch mehr Interaktion mit reinbringe. Und so ein Quiz aus 10 Fragen hatte ich vorbereitet, was ich mit Mentimeter durchführen wollte. Die Wortfolge ging auch noch. Und dann war aber irgendwie der Ofen aus durch. Es gab noch ein paar Online-Teilnehmer, was großartig war, aber dadurch ging Mentimeter dann nicht mehr so richtig. Und die 10 Quizfragen konnten nicht mehr gestartet werden. Ich hatte extra eine Powerbank dabei, die ich dann als Preis vergeben wollte. Am Ende kam dann eine Frau und sagte: Sag mal, Klaus, die Powerbank, die musst du jetzt auch nicht wieder mit nach Hause schleppen. Ich sage, nee, muss ich nicht, hast Verwendung dafür. Und dann hatte sie sie für ihre Enkel mitgenommen. Das fand ich dann auch nett. Ich hoffe, dass bei meinem nächsten Vortrag das mit den Quizfragen funktioniert. Der nächste Vortrag war auch schon, ich war auch bei der GSA Hamburg Inspiration Night, hieß das Ding, glaube ich, aktiv. Das war am Tag drauf. Auch da viele Interaktionen. Das waren allerdings nur 10 Minuten, das heißt kein Quiz oder irgendwas. Und trotzdem versuche ich da einmal so ein bisschen was zu arbeiten. Und der Clou dabei war, dass ich im Grunde auch da dem Publikum es überlassen habe, über was ich rede. Ich hatte drei Themen vorbereitet, zwei gut, eins nicht so gut. Das hatte ich dann auf dem Flipchart Ihnen präsentiert. Und wie der Zufall es will, es ist ja immer so. Sie haben natürlich das Thema gewählt, was ich nicht so gut vorbereitet hatte, was aber der Stimmung keinen Abbruch getan hat, weil sie natürlich erstmal alle am Johlen waren, dass sie genau das rausgewählt haben, weil das wussten sie ja vorher nicht. Und es ging darum, warum wir eigentlich Windkraftanlagen abschalten. Und da ist echt ein Interesse in der breiten Bevölkerung, weil das waren jetzt keine Energieprofis oder sowas, die da waren, sondern einfach nur Menschen, die das mal interessiert, warum die Dinger eigentlich manchmal stehen. Habe ich halt erklärt mit Redispatch, Netzausbau nicht schnell genug, wie man es lösen könnte, dass man vielleicht Strompreiszonen einführt. Auch das Thema hatten wir ganz prominent im Podcast mit dem Talk Event. Die Folge kommt, glaube ich, noch, wenn ich den Veröffentlichungsplan richtig im Kopf habe. Und am Ende saßen alle da mit so einem halb offenen Mund. Und dachten sich, was ist denn hier los? Also, das ist natürlich für Branchenfremde manchmal etwas unklar, was wir da machen, dass wir da so Verfahren haben, die für Laien manchmal ein bisschen komisch daherkommen. War echt spannend. Viele klärende Gespräche durften danach noch geführt werden. So, das letzte Thema, wo ich noch mal ein Update für geben wollte. Ich bin diese Woche intensiv dabei, für die Haufe Akademie den vierten Kurs zu schreiben. Da darf ich so ein Skript erstellen für die Masterclass Energiemanager. Und da geht es ums Energiemanagement der Zukunft. Also viele Zukunftsthemen, die da drin sind. Da habe ich natürlich einige Sachen jetzt vorbereitet, wo man gar nicht so genau weiß, wie und in welcher Form es kommt. Es geht natürlich über Agnes, also praktisch Anpassung der Netzentgelte. Weg, also ja, weg nicht, aber weniger Arbeitspreis, mehr Leistungspreis, dass die Kapazitäten mehr berücksichtigt werden, dass man im eigenen Unternehmen die Flexibilitäten aufspürt. Wo kann ich eigentlich irgendwie was verschieben? Weil in der Regel gibt es ja immer irgendwelche Flexibilitäten. Die Podcast-Folgen, die kommen, gehen natürlich auch in die Richtung, dass wir darauf schauen, wo können wir, ich sag mal, marktliche Flexibilitäten, die ja da sind, durch dynamische Stromtarife, Intraday-Chancen in unserem Unternehmen tatsächlich sinnvoll anwenden. Also wo haben wir da technische Flexibilitäten und wo lohnt es sich auch mal nicht? Es kann ja auch mal sein, dass sich da irgendetwas zwar am Markt darstellt, dass man da eine Chance hat, aber es geht halt dann intern nicht. Wir können jetzt nicht, keine Ahnung, die Schicht ins Wochenende verschieben oder sowas, weil da die Preise günstiger sind. Dann ist das aber auch bewertbar und dann weiß man, okay, lohnt sich nicht, aber vielleicht ist eine andere Maßnahme da, die sich durchaus lohnt. Da sind dann auch so Sachen mit drin, dass ich nochmal schaue, wie eigentlich das mit der Ausgleichsenergie funktioniert. Ich finde es ja frappierend, dass ja viele in der Branche diese Begriffe Ausgleichsenergie und Regelenergie immer munter durcheinander bringen. Das ist zumindest in meinem beruflichen Alltag immer der Fall gewesen. Und dass ich da auch nochmal dieses holländische Modell vorstelle, also wie die Niederlande es macht, dass man im Grunde durch ein systemdienliches Verhalten tendenziell belohnt wird. Das ist ja in Deutschland strengstens verboten. Ich sage das deswegen so klar, weil die Bundesnetzagentur das genauso sieht. Ich aber auch weiß, dass Tennet natürlich, die auf beiden Märkten aktiv sind, da etwas offener sind, weil in Holland sehen sie, dass sie praktisch Regelenergie einsparen können, wenn sie immer ganz zeitnah ich weiß auf Deutsch, den Schiefstand, also die Imbalance darstellen im Netz und dann im Grunde durch so ein passives Modell, also dass Leute sehen, okay, das System ist gerade unterdeckt. Was kann ich reingeben? Wo kann ich vielleicht irgendwie weniger verbrauchen? Und dadurch im Grunde kann davon profitiert werden. Ich finde dieses Modell klasse, weil das im Grunde diese Eigenverantwortung anhebt und es nicht dieses Zentralistische ist, das irgendwie von oben her gesteuert wird. Und all so Sachen sind da drin. Fertig ist es ja noch nicht. Es ist ja noch nicht die Woche rum. Insofern kommen da noch weitere Themen mit rein. Was es da gibt und ich bin unfassbar schlecht in sowas und es gefällt mir auch nicht. Ich habe da so eine Haufe Kooperationsnummer. Das heißt, wenn ich diesen Kurs weiterverkaufe oder irgendwie weiterempfehle, kriege ich da irgendwie ein paar Euro von ab. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ich bin mal irgendwann in so ein Network-Marketing-Strudel, hätte ich fast gesagt, reingeraten. Es ist deswegen nicht mein Modell, weil ich finde das, also ich gönne das allen, die das machen und das ist ja auch wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ein großer Wirtschaftszweig bei uns in Deutschland, dass wir Sachen empfehlen und das dann gekauft wird und dann jemand da Geld dran verdient, alles fein, alles gut. Ansonsten verdient es wahrscheinlich irgendwelche Medienschaffende, im besten Fall deutsche Medien, im Normalfall wahrscheinlich irgendwelche US-Konzerne, die da unfassbar viel Geld mit verdienen. Insofern, während ich spreche, ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass wir uns selber Produkte weiterempfehlen. Es ist aber immer nicht meins gewesen, weil ich mal keinen Bock hatte, irgendwas anderes weiterzuempfehlen. In dem Fall ist es anders. Es ist ja zum Teil meine Masterclass, die ich jetzt mit entwickelt habe, mit das Skript geschrieben habe, ich auch mit Webinare gebe und dieses Thema halt nach vorne treiben möchte in Deutschland. Deswegen, wenn ihr dadurch einen Preisvorteil habt, sprecht mich gern an, dann sage ich die Kooperationsnummer. Ich kann euch jetzt sagen 140610, braucht sich kein Mensch merken. Aber in dem Augenblick, wo ihr einen Preisvorteil habt, könnt ihr sie eingeben, dann nutzt ihr sie, dann kriege ich vielleicht auch noch ein paar Euro 50. Aber grundsätzlich ist das nicht das Modell, wie ich praktisch Geld verdienen möchte. Und trotzdem wollte ich es kurz erwähnen, falls ihr dadurch einen Vorteil habt. Gut, das war so das Update. Einmal LinkedIn geschaut, was da die Woche gelaufen ist. Einmal Aktuelles von mir. Ansonsten freut euch auf die weiteren Interviews. Ich habe heute gerade von Ostrom eine Anfrage bekommen, dass wir da mit dem CEO sprechen dürfen. Ostrom ist auch jemand, der Flexibilität nach Hause bringt. Finde ich total spannend. So Schwarmkraftwerke machen die. Also vom Namen her kenne ich die sehr gut. Der Matthias wird da sicherlich ganz genau erklären, welcher Ansatz da hoffentlich wie zum Erfolg führt. Und Incentive hatten wir schon im Interview. Also wir haben viele spannende Podcast-Folgen jetzt wieder in der Pipeline. Seid gespannt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.